ARD. SWR Kultur. Forum. Chatkontrolle, Palantir und Co. Die Zukunft der Überwachung. Kamera an. Die Bundesregierung treibt die biometrische Überwachung der Bevölkerung voran. Sie will Gesichtserkennung und mehr KI einsetzen. Teile der deutschen Polizei arbeiten mit der umstrittenen Analyse-Software Palantir. Und die EU würde gerne Social-Media-Nutzer per Chatkontrolle observieren. All das soll im Kampf gegen Kriminalität helfen. Doch Datenschützer und Juristen sehen die Pläne kritisch. Wie viel mehr an Sicherheit bringen moderne Überwachungstechnologien? Welche roten Linien gelten für den staatlichen Zugriff auf unsere Daten? Und was muss und darf erlaubt sein in einem Rechtsstaat? Um diese Fragen geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit mir, Marion Theis, und mit diesen Gästen. Dem Juristen Professor Dr. Dennis Kenji Kipka. Er lehrt an der Hochschule Bremen IT-Sicherheitsrechte und hat das Forschungsunternehmen Cyber Intelligence Institute gegründet. Der Informatikerin und Autorin Dr. Konstanze Kurz von der Plattform netzpolitik.org und dem Polizeigewerkschafter Dirk Peglow. Er ist Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Wer im Frankfurter Bahnhofsviertel unterwegs ist, der wird gefilmt. Seit Juli passiert das mit einer neuartigen polizeilichen Technologie der automatisierten Gesichtserkennung in Echtzeit. Wird die Bahnhofsgegend dadurch sicherer, Herr Peglow?
Die Bahnhofsgegend wird dadurch nur in Teilen sicherer. Da geht es ja nicht darum, dass wir ganze Bahnhofsvorplätze überwachen, sondern dass wir natürlich einerseits ein Kamerasystem haben, andererseits aber eine KI implementiert haben, die gezielt nach den biometrischen Daten von vermissten Jugendlichen und Kindern sucht, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass in dem Bereich des Frankfurter Bahnhofsgebietes häufiger diese Personen sich aufhalten. Also es geht nicht hier darum, dass wir eine biometrische Fernidentifizierung, so wie sich das nennt, machen, dass alle Menschen, die dort eben sich aufhalten, durch den Kamerawinkel laufen, abgeglichen werden mit den Fahndungsdateien der Polizei. Das ist es genau nicht, sondern hier geht es um eine gezielte Suche nach vermissten Personen.
Also wir brauchen ein solches Verfahren nicht, um die Menschen in Deutschland zum Beispiel vor Terroristen oder Kriminellen schützen zu können.
Na, vor Terroristen schon. Aber wir müssen natürlich genau darüber reden, wie wir das umsetzen und in welcher Form und wo wir das tun.
Der Bundesinnenminister plant ja ein Gesetz, das automatische Gesichtserkennung regelt, im Bund regelt. Datenschutzbeauftragte in Deutschland sehen diese Art von biometrischer Überwachung problematisch. Was könnte denn heikel daran sein, Herr Kipka?
Ja, also die gesetzlichen Anforderungen, die sind da ganz genau festgeschrieben und das eben auch schon seit Jahrzehnten durch das Bundesverfassungsgericht. Wir reden bei Gesichtserkennung ja über die Auswertung von personenbezogenen Daten und da gilt das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das bedeutet, dass die Maßnahmen einen Zweck verfolgen müssen, einen konkreten, sie müssen verhältnismäßig sein, das muss kontrollierbar sein. Und was eben auch die Datenschutzaufsichtsbehörden in Teilen kritisiert haben, sind eben die Risiken von Fehlidentifikation, also falsch positiv, Diskriminierungsrisiken, natürlich die Grundrechtseingriffe und die wiegen umso schwerer, je anlassloser eine Überwachung ist und auch die Zentralisierung von Datenpools, was natürlich Risiken bei Missbrauch, Datenpannen hervorruft. Und da finden wir eine ganz konkrete Vorgabe auch, dass bestimmte AI-Praktiken verboten sind.
Was heißt das jetzt im Fall der Frankfurter Videokameras? Sind die legal oder illegal?
Bei den Frankfurter Videokameras handelt es sich ja erstmal noch um ein Pilotprojekt. Das heißt, es handelt sich hier um eine KI-gestützte Echtzeit-Videoanalyse mit richterlicher Freigabe. Und wir haben ja einen sehr konkret gesetzten Fokus auf Vermisste, auf Terrorverdächtige, sodass man da durchaus erstmal sagen kann, das ist ein eng begrenztes Szenario, wie es auch das Bundesverfassungsgericht formuliert hat. Gleichwohl müssen wir uns mittelfristig die Frage stellen, wie angemessen ist das tatsächlich, wie geeignet ist das? Und wichtig ist, dass wir an der Stelle immer darauf achten und dass auch das, was unter anderem der AI-Act für KI-Systeme fordert, dass eben keine automatisierte Verhaltensvorhersage oder eine Erstellung von automatisierten Persönlichkeitsmerkmalen stattfindet, sondern immer eine natürliche Person letzten Endes diejenige sein muss, die die Entscheidung trifft.
Frau Kurz, einerseits der Fokus auf Vermisste, dann auf Terroristen. Unter dieser Überschrift nimmt dennoch der Staat wahllos und massenhaft Bürger ins Visier. Sind wir auf dem Weg in den Überwachungsstaat?
Naja, man kann das eigentlich, wenn man über die Jahrzehnte blickt, schon so sagen. Die technischen Möglichkeiten haben sich natürlich heute schlicht ergeben, dass das überhaupt möglich ist. Und im Fall der eben angesprochenen biometrischen Gesichtserkennung haben wir es ja mit besonders sensiblen Daten zu tun. Denn die kleben am Körper, anders als ein Name oder eine Adresse, ist ja ein biometrisches Datum nicht wirklich zu ändern. Und wir haben auch die Problematik, dass natürlich dann Missbrauch, also etwa wenn Dritte an diese Daten gelangen oder wenn die missbräuchlich verwendet werden, sehr wenig reversibel ist, da die eben am Körper kleben. Aber ich würde generell auch sagen, dass neben der rechtlichen Frage auch immer eine gewisse technische Frage gestellt werden muss, nämlich wie gut sind denn eigentlich die Versprechungen, die sich vor allen Dingen mit der Gesichtserkennung verbinden? Denn die Pilotverfahren, die wir bisher haben, die zeigen alles andere als gute Ergebnisse. Es gibt ja nicht nur den Test in Frankfurt, sondern es gibt ja auch einen Mannheim-Test, es gibt Hamburg-Tests, die gelaufen sind. Wir hatten super peinliche Tests hier in Berlin, wo eigentlich alle Systeme durchgefallen sind. Die Technik wird immer sehr vertraut, aber guckt man sich das an, sieht man oft hohe Fehlerraten. Also hier ist eine Menge im Argen, aber die Versprechungen sind immer sehr groß.
Lassen Sie uns mal, bevor wir weiter ins Detail gehen, darüber reden, wie genau diese automatisierte Gesichtserkennung funktioniert. Also erstmal, was heißt automatisiert?
Nee, automatisiert heißt vor allen Dingen, dass jemand im Hintergrund eine Software laufen hat, die permanent Abgleiche vollziehen kann. Das ist meistens die Folge von Datenbanken, die existieren. Man hat also einen Grundstock an Daten, mit denen man vergleichen kann.
Und wo kommen die Fotos her?
Das ist ein großes Streitthema. Da gibt es jetzt die Pläne, die aus dem Netz zu erheben. Das heißt, Daten einzusammeln, die öffentlich zugänglich sind von Gesichtern. Und da reden wir von Abermillionen. Denn Gesichter sind ja heute durch die vielen Fotoapparate, die wir in den Handys haben, allgegenwärtig, fotografiert wird dauernd. Und die einzusammeln und abzugleichen für bestimmte rechtlich definierte Fälle ist einer der Pläne, die sich mit der automatisierten Gesichtserkennung verbinden. Das ist natürlich ein gruseliges Szenario, weil man ja letztlich sein Gesicht offen mit sich herumträgt.
Wenn ich mal kurz einhaken darf. Also wir sollten aufpassen, dass wir nicht verschiedene Dinge, verschiedene polizeiliche Anwendungsfälle durcheinander werfen. Mannheim ist was anderes als das, von dem wir reden, wenn wir über eine Gesichtserkennung sprechen. Mannheim merkt, das System bemerkt bestimmte Bewegungsmuster im Innenstadtbereich.
Da wird eine Videoanalyse, genau. KI getestet.
Genau,
ne?
Das ist was anderes. Das haben wir in Frankfurt im Piloten auch vor, dass Bewegungen festgestellt werden durch das System, die zum Beispiel Schläge, Tritte oder ähnliches darstellen, dass dann im Grunde genommen polizeiliche Kolleginnen und Kollegen, Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter einer Einsatzleitstelle beispielsweise darauf hingewiesen werden, dass da gerade irgendwas gemeldet wird und dann sich aktiv reinschalten und das Geschehen dann als Menschen beobachten. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist das, was jetzt hier eben auch angesprochen worden ist. Das ist der Fall Klette, also die RAF-Terroristin, die durch eine Recherche im Internet, Facebook und Konsorten anhand eines Fahndungsplakates dann gefiltert wurde über eine Plattform, die ein Anbieter, der genau diese Leistung eben zur Verfügung stellt. Das heißt, lade mir Bilder von Menschen, die du suchst, auf einen Server von uns und dann suchen wir im öffentlich verfügbaren Netz nach dieser Person. Und hier ist man im Grunde genommen darauf gekommen, dass es Bilder gab auf, ich weiß es nicht, Facebook, ist ja auch egal, von Frau Klette. Und das führte dann im Nachgang dazu, dass dann auch polizeiliche Maßnahmen erfolgt sind, die zur Festnahme von Frau Klette führten. Mhm. So, das ist das andere. Und dann haben wir ja noch die ganz übliche Videoüberwachung, also ohne, dass wir eine KI hinterlegt haben. Und wir haben sowas wie Bodycams, die wir auch an Kolleginnen und Kollegen eben auch einsetzen. Also all das sind unterschiedliche Anwendungsfälle, wo Polizei Kameratechnik einsetzen, die aber nichts mit KI zu tun hat.
Herr Kipke, dann sagen Sie uns doch mal bitte, in welchen dieser Fälle sind Videoaufnahmen unproblematisch und wann wird es schwierig?
Also ich glaube, es ist schon richtig, dass wir zwischen unterschiedlichen Arten der Datenerhebung, unterschiedlichen Zwecken auch unterscheiden müssen. Gerade beispielsweise bei den Bodycams. Das ist ein Sonderfall, da habe ich auch schon einiges mal zugeschrieben, als die gesetzlichen Rahmenbedingungen in den Landtagen vor einigen Jahren, im letzten Jahrzehnt sogar noch geschaffen wurden, die vor allen Dingen auch die Polizistinnen und Polizisten schützen soll. Was ich damals da aber auch angemerkt hatte, ist das Problem, dass wir teilweise mit Polizeigewalt konfrontiert werden und dass natürlich auch Bürgerinnen und Bürger eben auch datenschutzrechtliche Ansprüche, zum Beispiel auf Herausgabe der Daten haben, Einsicht der Daten, denen sich aber oftmals gar nicht in dieser konkreten Situation bewusst sind. Und gleichwohl wir natürlich von verschiedenen technischen Szenarien und unterschiedlichen Zielen auch sprechen, handelt es sich bei allen der vorgenannten Maßnahmen natürlich auch rechtlich gesehen um Grundrechtseingriffe. Je eingriffsintensiver natürlich eine Technologie ist. Das heißt, je mehr Daten ich auswerte, je weniger anlassbezogen ich arbeite, je weniger sich auch natürliche Personen auf diese Art von Überwachung einstellen können, umso grundrechtseingriffsintensiver ist das Ganze.
Also Sie reden von Eingriff in Grundrechte, die muss man gegeneinander abwägen, dann geht es um Verhältnismäßigkeit. Können wir das mal durchexerzieren zum Beispiel? Wie ist es an dem Mannheimer Beispiel, wo die Videoanalyse KI getestet wird?
Ja, also wenn wir jetzt das Mannheimer Beispiel nehmen, wir haben KI-gestützte Bewegungsmustererkennung, Verhaltensscanner zur Gefahrenfrüherkennung. Und da ist es ja so, dass wir eine disruptive technologische Innovation einstellen. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal schwerwiegender bei einem Grundrechtseingriff, als es jetzt wäre, als wenn man einfach eben nur eine Polizeibeamtin oder Polizeibeamten mit der Auswirkung befasst. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir in Mannheim insbesondere sehen, dass es ja um eine Bewegungsmustererkennung geht. Das heißt, die Eingriffsintensität bei einem Mannheimer Piloten ist deutlich größer, als wir es hier haben bei einem Piloten jetzt beispielsweise in Frankfurt. Abschließend kann man das aber derzeit datenschutzrechtlich noch nicht bewerten. Also da müssen wir insbesondere natürlich auch schauen, zu welchen Zwecken soll das Ganze eingesetzt werden, in welchem Umfang. Und darauf kommt es ganz entscheidend an.
Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal ganz klar gesagt, je mehr videoüberwachte Bereiche Sie in einem Stadtbereich haben, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in einer Einsatzleitstelle das mitkriegen, weil man natürlich nicht mit den Augen, die dort in der Einsatzleitstelle vorhanden sind, nonstop das ganze Stadtgebiet überwachen kann. Insofern ist es natürlich ein Mehrwert aus polizeilicher, aus gefahrenabwehrender Sicht, wenn ein System gewisse Verhaltensmuster erkennt und dann eben Kolleginnen und Kollegen der Einsatzleitstelle dann einen Hinweis, eine Warnung bekommen und sich dann zuschalten in das System und dann eben feststellen, okay, da kommt es jetzt gerade zu einer körperlichen Auseinandersetzung, dann ist der Ort der körperlichen Auseinandersetzung sofort bekannt und dann können entsprechende Polizeikräfte gezielt entsandt werden, die vor Ort kommen, um sich dieser Sache anzunehmen. Das würde ausbleiben, wenn ich mich nur auf eine Videoüberwachung verlasse und dann darauf hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen vor, wenn man sich das vorstellt, vielleicht 10, 12, 14 Bildschirmen sitzen und dann das Ganze überwachen. Das geht nicht. Also das wird nicht funktionieren. Deswegen ist das vom polizeilichen Einsatzwert her ein sehr gutes System.
Ja. Das funktioniert leider überhaupt nicht. Das ist eigentlich ein Wunschdenken, was Sie formulieren. Denn
dann lügen mich die Kollegen
an. Man
kann
sich ja schon mal ansehen, was die bisherigen Pilotprojekte, da lief ja in Hamburg eins, was auch leicht oder zumindest teilweise für die Öffentlichkeit sichtbar ausgewertet wurde. Das hat leider nicht gute Ergebnisse geliefert und war auch wissenschaftlich wenig begleitet. Denn es geht ja nicht darum, was die Firmen, mit denen man zusammenarbeitet, behaupten, was sie könnten, sondern was es in der Praxis wirklich zeigt. Ja. Und da wäre eine höhere Transparenz natürlich angebracht, sodass man überhaupt nachvollziehen kann, wie gut diese Ergebnisse sind. Unabhängig davon, wie man das dann gesetzlich evaluiert.
Also es ist ja gerade auch so, dass wir ein Problem haben, wenn es um präventive Maßnahmen geht. Das heißt, wie schnell ist eigentlich die Reaktionsgeschwindigkeit? Und das muss eben in so eine Bewertung letzten Endes auch eingestellt werden. Und da hat es eben auch in der Vergangenheit regelmäßig wissenschaftliche Studien gegeben, die eben auch gesagt hat, im präventiven Bereich bringt Videoüberwachung gar nicht so viel, wie man sich das eigentlich auch vorstellen kann, weil Straftäter sich entsprechend auch darauf vorbereiten können. Anders könnte es aussehen im repressiven Bereich, dass man eben eine Straftat nachvollziehen kann. Aber da muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, dass bislang eben Videoüberwachung im öffentlichen Raum vielleicht in Teilen dazu beigetragen hat, das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen der Bevölkerung. Aber das ist letzten Endes kein objektiver verfassungsrechtlicher Bewertungsmaßstab, um eben die Rechtmäßigkeit einer solchen Maßnahme belastbar nachprüfen zu können.
Subjektives Sicherheitsgefühl, sagen Sie, damit begründen die Politiker in der Regel solchen Maßnahmen. Jetzt ist es ja so, dass polizeiliche Videokameras schon lange weit verbreitet sind an Bahnhöfen, S-Bahnen, Innenstädten und dass immer Schilder darauf hinweisen müssen, dass Videoaufnahmen gemacht werden. Also jeder Verbrecher wird sich vor so einer Kamera hüten. Was bringt denn dann die Überwachung?
Also wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass die Videoüberwachung vor allem bei Eigentumsdelikten und ähnlichen Sachverhalten wirkt. Im Bereich der Gewaltkriminalität ist die Wirkung jedenfalls nach den mir bekannten Studien eher gering. Es gibt ja sogar Untersuchungen, dass, wenn wir das Stichwort subjektives Sicherheitsgefühl mal benennen, dass sichtbare Polizeipräsenz eben sehr kontextabhängig ist. Das kann sogar in Einzelfällen zur Verunsicherung. Da gibt es uralte Studien aus den Vereinigten Staaten, eine neuerliche Untersuchung in der Stadt Kassel, die im Grunde genommen erste Hinweise darauf geben, dass wenn ich in einem sicheren Bereich die Frequenz polizeilicher Streifen erhöhe, dass das auch dazu führen kann, dass Bürgerinnen und Bürger sich Gedanken darüber machen, warum jetzt plötzlich im Unterschied zu sonst mehr Polizei vorhanden ist. Also wir müssen da immer sehr vorsichtig sein, wie wir polizeiliche Maßnahmen, aber auch technische Maßnahmen einsetzen. Die Videoüberwachung, das merken wir ja in Frankfurt, im Übrigen hat es auch schon den ersten Treffer bei einer vermissten Person gegeben. Das ist auch transparent, das ist öffentlich gemacht worden. Also die Systeme funktionieren, in Mannheim funktionieren sie auch. Wir haben in gewissen Bereichen auch Beruhigung gewisser Szene-Treffpunkte. Das ist eine sehr gute Sache. Und wir haben eine Möglichkeit, polizeilich einzuschreiten, wie ich das eben erklärt habe. Das kann auch sein, dass wir auch andere Systeme nutzen. Wir haben jetzt noch gar nicht davon gesprochen, dass wir im Grunde genommen auch bei Fahndungsfotos, also wenn es zu einer Straftat gekommen ist, im Nachgang es sein kann, dass ein Tatverdächtiger durch einen videoüberwachten Bereich läuft, der dann wiederum uns Anlass bietet, dann hier Ermittlungen anzusetzen, um eine spätere Identifizierung zu machen. Also hier haben wir jede Menge Möglichkeiten, wo wir Mosaiksteinchen im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen nach Straftaten auch einsetzen können. Und ich halte das für dringend erforderlich, dass wir das auch tun.
Also ist das gerade aber nicht das Problem, über das wir eigentlich hier sprechen. Also datenschutzrechtlich betrachtet ist es so, dass jede polizeiliche Maß natürlich auch der Zweckbindung, der Transparenz unterliegen muss. Aber wir sehen ja natürlich immer mehr, dass wir so eine Art technokratisch gesprägtes Selbstverständnis auch der Sicherheitsbehörden, der Polizeibehörden haben. Und dass eben Technologien in Teilen auch immer mehr herkömmliche, konventionelle Ermittlungsarbeit nicht nur ergänzt, sondern ersetzt. Und das, was Sie jetzt ja gerade geschildert haben, das ist ja gerade das Szenario, was Datenschutzrechtler eben schon lange unter diesem gläsernen Bürger betrachten. Das heißt, es werden immer mehr Mosaiksteinchen zusammengesetzt und daraus ergeben sich immer weitere Bilder. Und das ist ja gerade davon entfernt, dass man auch im verfassungsrechtlichen Sinne sagt, also der Einsatz ist zweckgerichtet, er ist zeitlich begrenzt, er ist kontrollierbar. Und was wir eben auch noch nicht diskutiert haben, ist vor allen Dingen auch die Frage, einerseits, es werden bestimmte Mittel eingesetzt, aber andererseits, welche Rechte habe ich denn? Das heißt auch, wie wird das überprüfbar im Hinblick auf die Datensicherheit? Das heißt Protokollierung, richterliche Freigaben, unabhängige Audits der eingesetzten Technologien, wie sieht es mit Löschfristen aus? Das sind alles noch Fragen, die eben auch weder gesetzlich zumeist nicht geregelt sind und auch in der Praxis bedauerlicherweise ebenfalls zu kurz kommen, aber eben ein essentielles Element einer Rechtmäßigkeitsbeurteilung solcher Maßnahmen sind.
Es geht darum, schnelle Ermittlungserfolge zu haben, vielleicht auch weniger Polizeipersonal nutzen zu müssen. Ist das denn sinnvoll, wenn man solche Aufgaben an KI auslagert?
Also die Frage des Einsatzes von künstlicher Intelligenz bei der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden ist nicht mehr eine Frage des Obs, sondern nur noch eine Frage des Wie. Weil wir gar nicht mehr umhinkommen werden, in bestimmten Kriminalitätsbereichen künstliche Intelligenz einzusetzen, um hier Arbeitsprozesse zu verschlanken, zu automatisieren. Mehr Personal, wir können das fordern, aber wir werden es nicht kriegen. Das heißt, wir müssen Arbeitsprozesse automatisieren. Dazu ist natürlich auch KI hilfreich. Das ist halt nur eine Frage, welche Use Cases wir hier identifizieren. Es kann zum Beispiel ein Use Case sein, dass ich automatisiert Standardberichte oder Vermerke zu einfach gelagerten Strafanzeigen formulieren lasse. Das kann sein, dass ich im Rahmen von Datenabgleichen eine entsprechende Mustererkennung einsetze. Aber letztlich steht am Ende des Tages ja immer noch die Kollegin oder der Kollege, der dann entsprechend für die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft hieraus Vermerke fertigen muss. Das heißt, das System als solches ist ja niemals ein Beweismittel, sondern das Beweismittel ist im Prinzip ist das System, was wir haben, ein Hilfsmittel, um ein Beweismittel in ein Strafverfahren einzuführen. Also keine Analyseplattform, keine Technik wie PIM-Eyes oder Clearview, also das ist das System, was eben genutzt worden ist, um Frau Klette zu identifizieren, ist als solches alleine ein Beweismittel im Strafverfahren, sondern es wird nach wie vor so sein, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte oder sachverständige Zeuginnen und Zeugen eben bei einer Hauptverhandlung eben auch persönlich auftreten müssen, um eben darzulegen, wie sie zu einem Ermittlungsergebnis gekommen sind. Und das wird auch weiterhin so sein. Aber es sollte uns allen klar sein, wenn wir die Schwerpunkte, die Kriminalitätsbereiche, die sich eben immer mehr verkomplizieren, internationalisieren und auch von ihren Strukturen her immer komplizierter werden, der Anfall von digitalen Datenträgern, von digitalen Beweismitteln ist in einer schier unendlichen Steigerungsrate der letzten Jahre, sodass wir könnten Tausende von Kolleginnen und Kollegen einstellen. Wir werden es niemals schaffen, diese Flut von digitalen Beweismitteln händisch auszuwerten.
Und das auch auf die Gefahr hin, dass die Anonymität im öffentlichen Raum aufgehoben wird?
Es wird ja keine Anonymität, also jetzt auch vorhin dieses Argument, dass der Bürger jetzt, der gläserne Bürger, nein, ich rede von gläsernen Straftätern. Uns interessiert ja nicht Oma Käthe, die durch das Bild läuft, sondern uns interessiert eine in bestimmter Form beschriebene Person oder eine Person, von dem ich Überwachungsaufnahmen eines Tatortes habe. Und nach dieser Person suche ich im Anschluss an den Tatzeitraum oder im Vorfeld des Tatzeitraums in der Videoaufzeichnung. So, und wenn, also, da ist mir völlig egal, ob Oma Käthe im Hintergrund vom Aldi kommt, weil sie ihre Einkäufe erledigt hat, das ist mir völlig Wurst. Die lasse ich links liegen. Mich interessiert nur zielgerichtet die
Täter. Das ist nicht der Bewertungsmaßstab. Das ist aber nicht der Bewertungsmaßstab.
Also der Bewertungsmaßstab
ist der Bewertungsmaßstab ist nicht, es ist völlig egal an der Stelle, sondern der Bewertungsmaßstab ist, es werden Daten von Personen erhoben, die eben dieses Blickfeld oder Sichtfeld dieser Kamera durchqueren. Es werden Daten verarbeitet, es werden gespeichert. Und all diese Erhebungen sind im datenschutzrechtlichen Sinne eine Datenverarbeitung. Das heißt, ja, man kann nicht sagen, naja, wenn jetzt irgendwie 1000 Leute durchlaufen und ich habe eine Person und diese eine Person ist wirklich die, die ich dann gesucht habe, der Rest ist Beifang, das spielt an der Stelle gar keine Rolle. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Und das war unter der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ehrlicherweise noch nie so. Und deswegen ist es ja auch unter anderem so gewesen, dass viele polizeigesetzliche Grundlagen in den letzten Jahren auch vom Bundesverfassungsgericht kritisch auf den Prüfstand gestellt worden sind, weil man eben gesagt hat, diese Zweckbindung, die wir sehen, oder diese Einzelfallbezogenheit, die ist gerade in vielen dieser Maßnahmen eben nicht mehr gegeben. Und diese Sorge ist natürlich auch nicht unberechtigt, weil wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, naja, Grundrechtseingriffe sind erst einmal egal, weil ich ja niemanden suche, dann könnten wir am Ende sagen, ja, wir brauchen ja gar keine Grundrechte im Datenschutzsinne mehr, weil alles ja letzten Endes keinen Eingriff darstellt und irgendwo egal ist.
Ich habe das ja nicht gesagt, das Grundrechtsrein. Ich hab das jetzt aus der polizeilichen Ermittlungsperspektive, dass wir natürlich dafür Rechtsgrundlagen haben müssen, eine Kamera aufzustellen. Das steht außer Frage. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, wir machen das als Polizei erstmal und dann schauen wir mal, ob wir das dürfen. Sondern wir haben ja nicht ohne Grund entsprechende Rechtsgrundlagen, die uns in die Lage versetzen, solche Systeme zu installieren. Wir müssen ja sogar nachweisen, dass das sich möglicherweise um Kriminalitätsschwerpunkte handelt. Also wir können ja nicht auf der flachen Plane irgendwo in der Landschaft eine Kamera aufstellen, weil wir der Meinung sind, das würde uns ganz gut stehen. Nein, das müssen wir im Einzelfall eben darlegen, warum wir diese Kamera genau in diesem Ort entsprechend aufstellen müssen. Darum geht es und nichts anderes.
Ich glaube, die meisten werden Verständnis dafür haben, dass die Polizei, ja einfach weil sie ihre Aufgaben erfüllen will, an Daten gelangen will. Aber vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen sortieren. Ja, wenn man über Überwachungstechniken redet, die anlasslos sind, wo man also vorbeilaufende Menschen filmt die ganze Zeit, wo man im Hintergrund Abgleiche, Datenabgleiche macht, wo man ganze Polizeidatenbanken verschiedener Arten zusammenführt, dann sind das nicht nur irgendwelche Grundrechtseingriffe, sondern sie sind verfassungsrechtlich nicht erlaubt. Denn wir haben ja gerade in den letzten Jahren, ich darf an das KI-Urteil erinnern, vom Verfassungsgericht, das ist erst 3 Jahre alt, oder aber auch die zurückliegenden Verfahren bei der anlasslosen Überwachung, die Rasterfahndung. Diese Entscheidungen haben wir ja. Das heißt, es gibt da bereits Grenzen. Die muss allerdings der Gesetzgeber ziehen. Und um die aber ordentlich bewerten zu können, müssen natürlich die Praktiker in der Polizei auch offen sein dafür, dass die Ergebnisse dieser Überwachungstechnologien evaluiert werden, dass man die technischen Ergebnisse auch nachvollziehen kann und dass zum Beispiel der Teil, der von kommerziellen Firmen geleistet wird, transparent gemacht wird. Denn die Streits drehen sich ja oft auch darum, welche Dienstleister darf die Polizei hinzuziehen, welche echten Daten der Menschen, die nun mal in Polizeidatenbanken lagern, dürfen dafür verwendet werden? Welche Daten aus dem Netz dürfen hinzugezogen werden? Also das sind alles sehr schwierige technische Fragen, die man natürlich für den Einzelfall bedenken muss, die aber sicherlich nicht entschieden werden sollten von den Praktikern der Polizei, sondern die der Gesetzgeber in ordentliche Form zu gießen hat. Und nach einer Weile, etwa wenn 1, 2 oder 5 Jahre eine Technik in Benutzung ist, muss man auch drauf schauen, ob sich das tatsächlich gelohnt hat. Ich darf mal den Fall Palantir heranziehen. Alleine Baden-Württemberg hat über 25 Millionen ausgegeben, um eine Software von einem kommerziellen Unternehmen zu beschaffen, um die eigenen Polizeidatenbanken zusammenzuführen und zu analysieren, bevor überhaupt die gesetzliche Grundlage bestanden hat. Die wird wahrscheinlich erst morgen im baden-württembergischen Landtag beschlossen werden. Aber die Frage ist natürlich auch, welche Daten fließen da ein? Welche rechtlichen Grundlagen gelten dafür und dürfen vielleicht diese Dienstleister, denen sich ja sozusagen die Polizei dann andient, welchen anderen, zum Beispiel US-Gesetzen, unterliegen die auch? Das sind also komplexe Fragen, die sich erst mit neuen automatisierten Techniken ergeben. Das heißt aber auch, dass wir auch regelmäßig neu darüber streiten müssen, wenn solche Techniken überhaupt zur Verfügung stehen. Die Selbstverständlichkeit zu sagen, oh, das gibt's jetzt, das machen wir erstmal, die halte ich für falsch. Ich glaube, da sollten wir ein bisschen skeptischer daran gehen.
Dann lassen Sie uns streiten über Palantir. Das ist auch der Titel unserer Sendung heute: Chatkontrolle, Palantir und Co. Die Zukunft der Überwachung im Forum bei SWR Kultur mit dem Juristen Professor Dennis Kenji Kipker, der Informatikerin Konstanze Kurz und Dirk Peglow vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Also, wir haben gesagt, die Masse an Daten, die es gibt, die sind ein Problem. In Hessen, NRW und Bayern werden sie mithilfe der US-Software Palantir gesichtet, demnächst auch in Baden-Württemberg vorausgesetzt. Morgen wird das Kabinett positiv entscheiden. Auch der Bundesinnenminister möchte Bundeskriminalamt und Bundespolizei gesetzlich erlauben, verschiedene Datenbestände zusammenzuführen, um sie durchsuchen zu können. Was ist daran unter Umständen problematisch?
Also unter juristischen Gesichtspunkten, das ist schon das Bundesverfassungsgericht, ja, im Urteil aus 2023 eben die automatisierte Datenanalyse durch diese Palantir-Software in Hessen, Hamburg bereits in weiten Teilen für verfassungswidrig erklärt. Also das Urteil hat ja letzten Endes den präventiven Einsatz automatisierter Analysesoftware durch Polizeibehörden ohne klare gesetzliche Schranken eben untersagt. Und jede Ausweitung dieser Datenverarbeitung muss eben rechtlich eng begrenzt, transparent und auch kontrollierbar sein, um eben mit der informationellen Selbstbestimmung gerecht zu werden. Und das ist gegenwärtig meiner Meinung nach noch nicht ersichtlich, also weder bei den Gesetzentwürfen, die wir derzeit in den Ländern vorliegen haben, noch bei den Gesetzen, die bereits vorliegen. Und ich glaube, das ist das ganz große Problem, wo ich eben auch Konstanze Kurz zustimmen würde, dass wir eben viel zu sehr erstmal schauen, was könnte man mit digitaler Überwachung erreichen, aber dass wir eben zu wenig auf den tatsächlichen Mehrwert an der Stelle achten, der ja auch irgendwo nachgewiesen werden muss. Bestes Beispiel ist die Vorratsdatenspeicherung, wo wir zwei verschiedene Gutachten hatten. Eben eins von der damaligen Bundesjustizministerin Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, was eben keinen Nachweis dafür erbracht hat, dass eben diese Maßnahme hinreichend geeignet ist, hinreichend effektiv ist. Und andererseits damals von der Polizeigewerkschaft, was genau das Gegenteil festgestellt hat. Das heißt, es fehlt oft die Evidenz dieser Maßnahmen.
Also Hessen hat ja nachgebessert.
Ja, das ist falsch. Erstens mal ist der Tenor des Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus 2023 der, dass polizeiliche Arbeit in der heutigen Zeit gar nicht mehr ohne automatisierte Datenanalyse auskommt und deswegen auch zulässig und auch genutzt werden muss. Es sind uns Hausaufgaben in Hessen aufgeschrieben worden, die haben wir erledigt und wir betreiben das System sogar ausgeweiteter seitdem.
Also Sie haben in Hessen auf Anlass des Bundesverfassungsgerichtsurteils das Gesetz nachgebessert.
Und Hamburg wurde deswegen kassiert, weil Hamburg zwar ein Gesetz hatte, aber keine technische Lösung dafür. Also die haben noch gar kein System gehabt, aber ein Gesetz. Ich habe selbst 2018 begonnen mit dem System Hessen Data, so heißt es bei uns, zu arbeiten, der Firma Palantir. Und es war für mich, ich bin seit 1989 bei der Polizei und seit 1994 bei der Kriminalpolizei, es war für mich ein Quantensprung. Es war für mich das, was ich mir schon immer gewünscht habe, weil wir endlich dazu gekommen sind oder in die Lage versetzt worden sind, Daten, die wir rechtmäßig erhoben und gespeichert, das muss man immer wieder sagen, es geht um die Analyse von Daten, die wir rechtmäßig erhoben und in verschiedenen Datentöpfen gespeichert haben. Und das System macht nichts anderes, als dass es gleichzeitig in verschiedenen Datentöpfen sucht und diese Dinge, die dort gefunden werden, zusammensetzt für uns als polizeiliche Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Und ich könnte Ihnen jetzt, ich darf es aber leider nicht, hunderte von Anwendungsfällen schildern, wo dieses System eben einen riesen Vorteil bietet, weil wir in der polizeilichen Arbeit, insbesondere bei komplexen Verfahren oder auch Anschlags- oder Bedrohungslagen, eben keine Zeit haben, endlose Diskussionen darüber zu führen, welche Datenbank wir jetzt abfragen und was wir wie zusammenschreiben. Das haben wir nicht, weil am Ende des Tages gibt es halt eben dann einen Anschlag und dann sterben Menschen und dann werden wir hinterher gefragt, warum konnten wir das nicht verhindern? Und das haben wir in Magdeburg gesehen, das haben wir in vielen anderen Bereichen gesehen. Die Problematik, die wir bei der Polizei haben, haben, ist, dass wir enorme Datenmengen haben und in großen Teilen eben nicht in der Lage sind, sie in der erforderlichen Zeit sinnvoll zu analysieren und auszuwerten und daraus Erkenntnisse für die weiteren Ermittlungen zu führen. Und das muss, glaube ich, endlich mal klar sein.
Ich denke, hier muss man schon einiges richtigstellen. Also das Erste ist, selbstverständlich hat das Urteil aus Karlsruhe diese beiden Gesetze für verfassungswidrig und teilweise übrigens auch für nichtig erklärt. Und das bedeutet nicht, dass im Umkehrschluss das Gericht gesagt hätte, ja, wir können automatisiert alle Daten analysieren, sondern
im Gegenteil,
das Gericht hat sehr deutlich gemacht, welche hohen qualitativen und quantitativen Schranken angelegt sind. Ja. Denn es ist zwar richtig, dass das eine Menge eigene Polizeidaten sind, doch die sind für einen bestimmten Zweck erhoben worden. Und das Gericht hat sehr klar gemacht, dass man diese Zweckbindung nicht einfach aufheben kann,
das
nur weil es vielleicht ein Polizist praktisch findet, sondern
nein,
dass man
haben wir
da
erledigt.
Hohe rechtliche
Schranken setzen darf. Sorry. Wir haben hier die hypothetische Datenneuerhebung implementiert. Wir haben bestimmte Zugriffsrechte, ein Rollen- und Berechtigungskonzept. Ist alles, was das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt hat, ist erledigt worden. Und es wird ja noch weiter betrieben. Also wir haben jetzt mittlerweile bald 4 Bundesländer, die das System erfolgreich einsetzen. Und wenn das so wäre, dass das verfassungswidrig wäre, dann hätten wir das schon lange abgeschaltet bekommen. Da können Sie sich davon ausgehen.
Und können wir erfolgreich einsetzen an der Stelle. Also was heißt erfolgreich einsetzen? Also vielleicht auch nochmal ein anderer Punkt. Also das Bundesverfassungsgericht hat die Einschränkungen schon relativ klar an der Stelle formuliert. Es hat natürlich nicht gesagt, dass alles an der Stelle unzulässig ist, was digitale Überwachungsmaßnahmen anbelangt. Es würde auch eben auch nicht mit den entgegenstellenden, kollidierenden Grundrechten im Einklang stehen. Aber wenn wir uns auch einfach mal überlegen, und das ist ja auch die generelle Debatte, die wir vielleicht neben dieser fachjuristischen Debatte führen sollten. Also warum ziehen wir ein Unternehmen wie Palantir als US-amerikanischen
Konzern? Weil es keine Alternative gibt. Weil es bisher keine Alternative gibt.
Jetzt wieder die Lüge mit der Alternativlosigkeit. Also bitte, Herr Pegel. Sie können ja gerne mal im Innenministerium fragen, wie viele verschiedene Firmen, die Konkurrenten sind, sich bereits gemeldet haben.
Mittlerweile,
das ist doch eine schlichte Lüge, die immer wiederholt wird.
Nein, wir sind dabei.
Der Bayerische Rundfunk, darf ich gerade mal einhaken, der Bayerische Rundfunk hat kürzlich eine Recherche durchgeführt und hat deutsche Software-Analyseunternehmen angefragt und hat von 5 die Antwort bekommen, dass sie sofort einsteigen könnten mit so einem Programm.
Deswegen ist das Thema digitale Souveränität auch ein wichtiges Thema. Und natürlich müssen wir, und das wird jetzt passieren, dass wir uns natürlich über alternative Produkte Gedanken machen müssen und hier möglichst schnell in die Lage versetzt werden müssen.
Erst nach dem Rollout von Palantir.
Ja gut, also als die Ausschreibung, als das ausgeschrieben worden ist in Bayern, gab es keine Alternativen. Sonst hätten sich andere Firmen beworben. Also das steht fest. So, und jetzt sind wir aber dabei und deswegen sind wir uns ja auch einig, dass wir vor dem Hintergrund dessen, was in den Vereinigten Staaten passiert und vor dem Hintergrund dessen, was wir mit der Geschäftsleitung von Palantir eben jetzt mittlerweile auch in Erfahrung bringen und deswegen auch uns Gedanken machen müssen, wie wir hier eine europäische, deutsche, wie auch immer geartete Lösung mit Alternativen bringen. Aber das darf nicht heißen, dass wir deswegen jetzt die nächsten 2 oder 3 Jahre, bis so ein System implementiert wurde, vielleicht auch nur 1 Jahr das andere System abschalten, sondern wir müssen im Prinzip einen Übergang haben von dem einen in das andere System. Da stehe ich voll dahinter, dass wir also jetzt hier uns eine alternative Lösung dann auch anbieten lassen und die auch implementieren. Nach wie vor bin ich fest der Überzeugung, dass das notwendig ist, aber so lange, bis wir das eben nicht haben, müssen wir mit dem arbeiten, was eben entsprechend auch umgesetzt und was nach unseren Erkenntnissen eben auch so ist, dass es funktioniert. Und das funktioniert seit 2018.
Das Problem. Also ich meine, wenn wir uns einmal anschauen, den Source Code hinter Palantir Gotham, der bleibt eben weitgehend geheim, unabhängige Prüfungen.
Vom Fraunhofer-Institut untersucht worden. Der Quellcode ist offengelegt
worden.
Oh nein,
bitte nicht wieder diese Lüge.
Datenschutzbehörden haben nur eingeschränkten Zugang. Niemand kann richtig überprüfen, wie Entscheidungen algorithmisch getroffen werden. Und wenn wir jetzt wieder auf den Anfang der Debatte zurückkommen, wo wir gesagt haben, ja, es gibt ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, dann reden wir über diese Prinzipien Zweckbindung, Datenminimierung, Recht auf Transparenz. Das kann ja alles bei der Verwendung eines solchen Software-Tools nicht gewährleistet werden. Das ist ein klarer Widerspruch zur Datenschutzgrundverordnung und eben auch unseren Datenschutzgrundrechten. Und was ich hier zurzeit sehe, ist eben, dass ich mit Palantir sich die Ermittlungsbehörden eben von ihrer Arbeit im Dienst des Grundgesetzes zunehmend verabschieden. Also die automatisierte Analyse personenbezogener Daten durch ein nicht nachvollziehbares System kann eben zu falschen Verdächtigungen führen, Risikogruppen diskriminieren und somit auch Grundrechte verletzen. Und das ist eben dieselbe Debatte, die wir eigentlich
Sagen Sie mir ein Beispiel dafür.
Das ist dieselbe Debatte, die wir eben auch bei der Videoüberwachung letzten Endes geführt haben. Also wir sagen immer mehr, es muss präventiv überwacht werden, am besten noch weit, weit im Gefahrenvorfeld irgendwo liegen. Es muss eine Überwachung stattfinden ohne konkreten Anlass und damit letzten Endes auch eine verdachtslose Überwachung. Und wir kommen eben immer mehr mit diesen Tools, die eben auch zweckentfremdet arbeiten, in eine automatisierte Massendatenauswertung rein, ohne klare gesetzliche Eingrenzung, ohne effektive Kontrolle. Und das widerspricht letzten Endes dem Rechtsstaatsprinzip. Das muss man ganz klar so formulieren.
Wen könnte das denn zum Beispiel treffen? Also ich bin auch dafür, mal ein Beispiel zu hören. Frau Kürz, können Sie das sagen?
Natürlich. Schließlich haben die Sachverständigen in der Palantir-Anhörung, aber auch die Behörden und die beteiligten Landesdatenschutzbeauftragten sehr genau gesagt, um welche Daten wir da eigentlich, worüber wir sprechen. Letztlich ist die Zusammenführung der Polizeidatenbanken nämlich vor allen Dingen mit ganz vielen Unbeteiligten, Zeugen und so weiter verbunden. Denn die Fallbearbeitungssysteme oder auch Funkzellendaten betreffen natürlich Millionen Menschen, übrigens auch über die Bundesländer hinaus, in denen sie zusammengeführt werden, die gar nichts mit Straftaten zu tun haben. Jeder, der einen Fahrraddiebstahl meldet, landet natürlich in einer Polizeidatenbank. Das ist ja auch klar, denn da wird ein Vorgang aufgenommen.
Ja, aber das ist das doch nicht ist schlimm, ja auch ein Teil, oder?
Wenn kein
ich
Beispiel.
Unbescholten bin,
Nö,
das
oder?
Ist natürlich
Beispiel.
Erstmal nicht schlimm. Man schlimm wäre es dann, wenn die Polizei diese Daten auswertet und die Bürger in der Folge Angst haben, dass ihre oder Angst haben müssen, dass ihre Daten hinter dem Rücken automatisiert ausgewertet werden.
Aber
das
mal,
ist auch ein Grund, warum das Urteil so hart ausfiel, weil nämlich so viele unbeteiligte Zeugen und auch Opfer übrigens von Straftaten hier beteiligt sind.
Das ist immer lustig, wenn die Leute dann dran ganz so theoretisch erzählen, ja, da sind Zeugen oder irgendwas drin. Also wenn ich einen Unfall habe mit einem anderen Fahrzeug und da sitzt ein terroristischer Gefährder drin, dann bin ich Unfallpartner und werde in diesem jeweiligen Vorgang auch als Unfallpartner mit aufgenommen. Das führt aber nicht zwangsläufig dazu, dass gegen mich Ermittlungen wegen Terrorverdacht geführt werden, sondern es kann dazu führen, dass ich einen Anruf eines netten Kollegen kriege, der mit der Gefährderüberwachung beschäftigt ist, der mich fragt, ob ich irgendwelche Erkenntnisse im Rahmen dieses Unfallgeschehens denn wahrgenommen habe. Aber das heißt nicht, dass ich zum Beschuldigten eines Ermittlungsverfahrens, das wird immer angeführt, da sind Daten drin, da werden Unschuldige zu Beschuldigten oder zum Gegenstand polizeilicher, ganz furchtbare Ermittlungen. Das ist Quatsch, es gibt kein einziges Beispiel dafür.
Die Sorge ist ja auch die, dass es mal so ein Beispiel geben könnte. Oder dass jemand anders an die Daten kommt, aus dem Ausland, US-Geheimdienste und so weiter, oder?
Ist unmöglich. Ist unmöglich, weil die Systeme ja entsprechend gekapselt sind. Und wir haben ja auch das, da reden auch viele Menschen in der Öffentlichkeit mit, die sehr viel Meinung, aber wenig Ahnung haben. Die Systeme sind, es ist getestet worden vom Fraunhofer. Wir haben keinen Remote-Zugriff. Ja. Es gab Untersuchungsausschüsse in Hessen, da können Sie lachen, wie Sie wollen. Aber letztlich, die Techniker sagen und auch das Fraunhofer-Institut sagt, es ist kein Remote-Zugriff. Wir haben auch keinen Internetzugang, es sind gekapselte Systeme, die auf einen Server zugreifen, der bei der Polizei steht.
Das ist ja gar nicht der Punkt. Also das ist ja unbenommen an der Stelle. Ja, darüber reden wir auch gar nicht. Aber für die Wartung der Palantir-Software ist es eben auch erforderlich, dass Personen des Unternehmens in den Ermittlungsbehörden vor Ort tätig sind. Das ist ja die Debatte, um die sich das Ganze dreht. Und da eben dann auch Datenzugriffe, Datenabflüsse stattfinden können. Und ein weiterer Punkt, wo wir eben schon über digitale Souveränität gesprochen haben. Wir reden ja nicht nur über Vertraulichkeit oder Integrität von Daten oder von Ermittlungsdaten, sondern wir reden auch über die Verfügbarkeit von Diensten an der Stelle. Und ich habe das jetzt auch schon von verschiedenen Bereichen aus Sicherheitsbehörden gehört, dass wir mittlerweile vor dem Problem stehen in Deutschland, dass wir eben auch dort teilweise diese Entwicklung im transatlantischen Kontext lange Zeit verschlafen haben und uns eben nach wie vor auf nicht digital souveräne Lösungen stützen, Ermittlungsmethoden, wozu eben auch Palantir letzten Endes gehört oder alle Produkte von Palantir gehören und eben hier weiterhin Abhängigkeiten schaffen, anstelle diese jetzt gezielt zu reduzieren. Und ich habe von keiner Ermittlungsbehörde jetzt wirklich einen festen Zeitplan gesehen, wo man dann eben sagen will, man will diese Abhängigkeiten, die aufgebaut worden sind, wirklich auch gezielt zurücknehmen oder dass man irgendwo Prototypen oder Ähnliches mal entwickelt hat. Das liegt bislang nicht vor. Zumindest ist es nicht in der öffentlichen Diskussion angekommen.
So ist es.
25 Millionen, die Zahl fiel vorhin für Baden-Württemberg zur Anschaffung von Palantir. In Nordrhein-Westfalen waren es 39 Millionen. Das ist ein Haufen Geld. Da könnte man viele Polizistinnen und Polizisten für einstellen. Und das ist es trotzdem wert.
Ja, wir können
für
so
mich
viele
ist es das auf keinen
wie wir
Fall.
Das Problem ist, dass
wir haben, glaube ich, ein gutes Beispiel gehört, was Sie selbst gebracht haben mit Hessen-Data. Die Polizei hat sich hier in eine Lage gebracht der vollständigen Abhängigkeit. Sie könnte tatsächlich faktisch nicht auf die Schnelle aussteigen. denn ein kommerzieller US-Konzern handhabt sozusagen die Benutzung der polizeilichen Datenbanken. Das ist aus Gründen der nationalen Sicherheit, zumal mit einer Trump-Regierung, heute nicht mehr akzeptabel. Und ich darf daran erinnern, dass der Beschluss der Innenministerkonferenz, sich ein System zu schaffen, was digital souverän ist, viele Jahre alt ist. Also hier hat letztlich die Politik geschlafen, die Weichen richtig zu stellen. Die Polizisten sind nur diejenigen, die es ausbaden müssen. Letztlich muss jeder, der anlasslos und automatisiert, zumal von einem US-Konzern, aber auch von jedem anderen Dienstleister, diese Daten auswerten lassen kann, gute Gründe haben. Er muss sich evaluieren lassen, er muss offen und transparent sein über die Ergebnisse und nicht mit fiktionalen Geschichten oder Wunschdenken agieren. Dass natürlich die Polizisten weiterhin Palantir haben wollen, kann ich verstehen. Sie kennen ja auch gar nichts anderes. Aber letztlich sind aus meiner Sicht sowohl die rechtlichen wie auch die technischen, aber auch die Fragen der nationalen Sicherheit hier deutlich wichtiger. Man müsste also eine Notbremse ziehen und so schnell es geht aus diesen Systemen aussteigen.
Ja, die Innenministerkonferenz hat beschlossen, dass wir uns nach alternativen Lösungen europäischer oder deutscher Art umschauen. Das tun wir. Also ich glaube schon, dass wir in eine Zukunft gehen, wo wir uns sehr stark damit beschäftigen, uns ernsthaft mit Alternativlösungen auseinanderzusetzen. Das Problem ist nur, dass wir bislang jedenfalls die Tatsache zur Kenntnis nehmen mussten, dass wir alle gerne eine deutsche IT-Bude beauftragt hätten. Die deutsche IT-Bude aber gesagt hat, dann kommt in 2 Jahren, dann stellen wir euch das erste System mal vor. Bis wir die haben, müssen wir das System, was funktioniert, eben auch weiterhin nutzen. Wenn wir es abschalten, dann passiert das, was passiert in Magdeburg und ähnlichen Fällen, dass wir, ich sage nicht, dass wir Magdeburg verhindert hätten.
Das haben Sie aber gerade gesagt.
Aber wir haben dann, was die Analyse- und Auswertekompetenz angeht, im Bereich verschiedener Bedrohungsszenarien, auch im Übrigen im Bereich der sexuellen Missbrauchsdarstellung von Kindern und Jugendlichen, haben wir eben weniger Möglichkeiten oder keine mehr. Und das muss die Politik dann der Bevölkerung erklären, dass wir dann eben auch Sicherheitsdefizite haben, wenn wir dieses System abschalten. Und das entscheide ich nicht. Also das ist eine Entscheidung, eine politische Entscheidung. Und dann werden wir als Polizeibeamtinnen und Beamte natürlich das machen, was wir vorgegeben bekommen. Aber ich kann nur davor warnen, das so zu tun.
Wir haben fast keine Zeit mehr. Ich würde trotzdem gerne noch einen letzten Punkt ansprechen wollen. Wir kommen jetzt nicht mehr dazu, über die EU zu reden, die Messenger wie WhatsApp oder Signal durchforsten lassen wollte, um Pädophile und Kinderschänder aufzuspüren. Die EU hat das Vorhaben zwar vorletzte Woche gestoppt. Das ist also jetzt erstmal vom Tisch. Insofern ist es vielleicht nicht so wichtig, wenn wir das jetzt noch besprechen. Das können wir ein andermal machen. Ich hätte mit Ihnen auch gerne noch über Quick Freeze und über Vorratsdatenspeicherung überhaupt gesprochen, weil vor 11 Jahren hat der Europäische Gerichtshof sie ja gekippt. Jetzt arbeiten EU-Kommission und EU-Staaten an einer Neuauflage. Uns ging es hier aber in erster Linie um moderne Technologien bei der Überwachung von Menschen. Und da würde ich gerne noch mal die letzte Frage an Sie stellen. Müssen wir Sorge haben, dass solche modernen Überwachungstechnologien unsere Freiheit einschränken?
Ich glaube, wir sind da schon lange angelangt an dem Punkt. Also das ist ja auch das, was ich eingangs gesagt hatte. Wir erleben ein zunehmend technokratisch geprägtes Verständnis von Polizeiarbeit. Und der Wunsch ist eben an der Stelle, dass man durch Technologie Kriminalität nicht nur aufdecken kann, sondern bestenfalls verhindern kann. Aber was wir eben oftmals vergessen, ist, wir müssen eben auch an die konkreten Ursachen von Straftaten denken. Das ist ja insbesondere auch das Thema bei der Videoüberwachung, dass man also in der Kriminalsoziologie ist beispielsweise schon lange erforscht, dass man einfach mal schaut, an welchen Grundlagen liegt es denn wirklich? Was sind die Ursachen für Straftaten, die beispielsweise in einem bestimmten räumlichen Raum begangen werden? Wenn wir an das Thema Chatkontrolle beispielsweise denken, da haben wir nie über Prävention, Awareness gesprochen. Wir haben kaum über technische Alternativen gesprochen oder Ermittlungsressourcen, die in anderen Bereichen herangezogen werden. Das ist, was ich in der ganzen Debatte vermisse, dass man einfach mal schaut, es gibt auch jenseits der Technologie Möglichkeiten polizeilicher Ermittlungsarbeit, die vielleicht auch in den Ursachen stärker ansetzen, anstelle eben zu versuchen und zu sagen, wir können alle Probleme durch Technologie oder durch Produkte, und das ist ja oft eine Produktdebatte, die wir führen, letzten Endes erschlagen.
Also mein Eindruck ist, dass es nicht zu verhindern ist, dass Überwachungstechnologien, zumal wenn sie anlasslos sind, in die Freiheiten von Menschen eingreifen. Ich glaube, das ist einfach nicht verhinderbar, denn unsere Leben sind digital. Wir hinterlassen jede Minute digitale Spuren, die man auswerten kann und die auch hinter unseren Rücken automatisiert ausgewertet werden können. Aber mein Wunsch für die Zukunft wäre vor allem, dass man Techniken einsetzt, die man durchschaut. Das heißt, wo man auch genau wissen kann, was macht diese Technik? Und dass man in der Polizeiarbeit auf Techniken setzt, die eben bewiesen haben, dass sie auch tatsächlich etwas bringen. Und dass wir auf eine anlasslose Massenüberwachung, in welchen Bereichen auch immer, sei es Telekommunikation, sei es Biometrie, verzichten. Natürlich würde ich mir einen gezielten, sinnvollen Einsatz von Technologien in der Polizeiarbeit immer wünschen. Denn es geht ja nicht darum, jemandem was aus der Hand zu schlagen, sondern es geht um eine Lösung, die der informationellen Selbstbestimmung gerecht wird und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, aber die eben nicht anderslos Leute überwacht und die Tante Käthe, die mal vorbeiläuft, eben fürchten muss, dass sie in einer anderen Gesellschaft aufwacht.
Uns sollte allen klar sein, dass mir schon wichtig, dass wir in einer Zeit leben, in der wir über Sicherheit und Freiheit und die Austarierung beider Punkte ein bisschen anders reden müssen und dass eben moderne Technologien, die unsere Arbeit effizienter machen, aber natürlich den Menschen nicht aus dem Mittelpunkt rücken. Also ich glaube schon, dass der Staat zeigen kann, dass er mit Daten verantwortungsvoll umgeht. Aber das ist eben auch evident wichtig, dass wir das Vertrauen behalten der Bürgerinnen und Bürger. Und da bin ich relativ entspannt, weil das ist sehr hoch.
Chatkontrolle, Palantir und Co., die Zukunft der Überwachung, das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Juristen Professor Dr. Dennis Kenji Kipka. Er lehrt an der Hochschule Bremen IT-Sicherheitsrechte, der Informatikerin und Autorin Dr. Konstanze Kurz von der Plattform netzpolitik.org und Dirk Peglow, Vorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter. Mein Name ist Marion Theiß. Danke Ihnen fürs Mitreden und danke fürs Zuhören.